Ja, wie ich gesagt habe, ich habe nur ein brennendes Herz für Jüngerschaft und ich bin der Überzeugung, dass das Werk Gottes der Jüngerschaft ist am allerbesten 1:1 gemacht. Und deswegen heißt dieses Seminar oder der Anfang, der ganze Stoff, each one reach one, each one teach one, einer erreicht einen oder jemanden, einer lehrt einen oder jemanden. Und ich habe viel anschauliches Material mit, das ist mir wirklich ein Hilfsmittel, weil es ist alles da geschrieben. Ich könnte schon vielleicht nur ablesen, aber ich werde schon dazwischen schon einige Sachen dazu sagen und aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hoffe, dass das, wie ich gesagt habe, das wirklich neue Aufregungen, Anregungen. Danke, der ist dran. Schlafe nicht ein. Ja. Anregungen geben wird, um diese Prinzipien weiterzuentwickeln, was wir darüber betrachten werden. Ich bringe nichts Neues. Einige von euch nach ein paar Stunden mit mir zusammen werden vielleicht sagen, ja, was ist denn das? Gehen wir lieber nach Hause. Aber es ist einfach sehr wichtig zu verstehen, dass so viel ist in den einfachen Prinzipien. Und das ist mir groß geworden. Und ich soll anfangen. Eigentlich. Unser Wochenende heißt Jüngerschaft im Gemeindebau. Und es geht um mein Leben. Geht das, wenn ich ohne? Oh, du machst Tonbänder. Ah ja, okay. Wenn es um Jüngerschaft geht, es geht um mein eigenes Leben zuerst. Mein Leben als Jünger. Das heißt Jünger sein. Bevor wir Jünger machen können, Menschen zum Jünger machen können. Und wie ich gesagt habe, ein Jünger, wir werden es morgen anschauen, ist wirklich ein Lernender. Und wir müssen einfach weitergehen, hingehen und andere Jünger machen. Andere, weitere Lernende machen. Und morgen werden wir diese Skizze hier, dieses Diagramm näher anschauen. Das ist zu viel für euch, auf einmal. Ich habe sogar Unterlagen, weil es schon etwas klein geschrieben ist hier und kleine Schrift ist. Aber viele Fragen, ihr werdet schon sofort sehen, dass die Stunden, die ich mache, sehr viel mit Motivation zu tun haben. Aber ich glaube kaum, dass ihr, so eine Gruppe, viel Motivation brauchen. Aber ihr müsst von vornherein etwas verstehen. Der Stoff, das ich jetzt vorbringe, war nicht einmal gemeint als für eine Konferenz oder sogar ein Seminar über Jüngerschaft. Der Stoff ist einfach entstanden, als ich unter vier Augen mit einzelnen Menschen Jüngerschaft gemacht habe. Über den Esstisch oder im Wohnzimmer. Und nach sind sie zu den Folien von OHP, wie heißt das? OHP, so Projektor, Overheads geworden, einfach mit der Hand geschrieben, als ich ein paar Konferenzen vortragen müsste. Und dann sind die etwas bunter geworden und jetzt haben wir diese neuen Geräte. Aber ich finde jetzt ein Computer sehr schön, weil man kann das mit dem Laptop da am Tisch auch unter vier Augen mit Menschen einzeln sitzen und viel Stoff durcharbeiten. Es war einmal öfters nur einfach so auf ein leeres Blatt gezeichnet, solche Dinge. So ist dieses Diagramm entstanden. Und wir werden morgen viel mehr darüber reden und das ganze Wochenende. Ja, jeder erreicht einen oder jemanden, jeder lehrt jemanden. Was wir jetzt anschauen wollen, das wird aber schwierig, ist zuerst heute Abend das Wen, Was, Wo und Wie und Warum des großen Auftrags. Wir wollen ein neutestamentliches Muster dieses Wochenende anschauen, wie Jesus Jünger machte. Wir wollen, das ist eine altmodische Sache, aber es ist noch biblisch, Menschenfischer sein. Wir wollen es wieder betrachten, Menschenfischer. Wir wollen das Vorbild von Paulus anschauen. Und ganz kurz werden wir über, wie man eine postmoderne Gesellschaft erreichen kann. Und es ist ganz überraschend. Man denkt, man braucht diese neue Dinge, das postmoderne Generation zu erreichen. Ich glaube nicht. Ich glaube, am allerbesten ist die 1:1 Jüngerschaft, Beziehungen. Das ist, was die jungen Leute heute, die sehnen danach. Und wir werden unter vielen anderen, das ist nur ein paar Schwerpunkte hier, das größte Hindernis für effektives Evangelisieren und für Jüngerschaft anschauen. Und das wird keine Überraschung sein. Ich hoffe, die Frage von Mike wieder, dritte Frage von Mike zu antworten. Ich hoffe, dass während dieser Woche wir eine neue Vision, eine neue Sicht für Jüngerschaft bekommen. Dass wir sehen, dass wir beauftragt sind, von Jerusalem bis an das Ende der Erde, Jünger machen müssen. Nicht nur zu Hause in unser Jerusalem, sondern in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Heute Abend fange ich ganz so locker an. Es ist eine Geschichte. Diese Geschichte ist von vier Personen. Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte von den Artikeln. Hans Werner hat es geschnappt und gebraucht in dem Artikel, das ich sollte schreiben, aber ich nicht geschrieben habe. Ich habe doch schon den Stoff gegeben im Englischen, aber... Eine Geschichte von vier Personen, jeder, namens jeder, jemand, irgendjemand und niemand. Kennt ihr diese Leute? Es musste eine wichtige Arbeit oder eine sehr wichtige Aufgabe erledigt werden oder getan werden. Und jeder hätte sie tun können. Jeder aber war sicher, dass jemand sie tun würde. Irgendjemand könnte sie getan haben. Aber wie immer oder häufig ist, hat niemand diese Aufgabe. Klingt schon ähnlich, oder wie sagt man? Bekannt. Familiar? Bekannt? Jemand wurde dadurch verärgert, weil es die Aufgabe von jedem war. Jeder dachte, dass irgendjemand es tun könnte, und niemand bemerkte, dass es jeder nicht tun würde. Seid ihr immer noch dabei? Okay. Diese Geschichte endete damit, dass jeder jemanden anklagte, wo doch irgendjemand gewusst haben müsste, dass jeder anzuklagen war. Klingt das schon bekannt? Das ist nicht auf der Schrift natürlich, das war beim Notizenbrett Tafel in einer Flugzeugfirma, wo ich gearbeitet habe. Aber es ist eine sehr gute Geschichte, meinen Vorträgen damit anzufangen. Es gibt eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Jesus sagte, gab uns die allerwichtigste Aufgabe der ganzen Geschichte. Er sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreaturen. Alle Kreatur. Und Jesus sagte nicht den meisten Kreaturen, er sagte nicht so viel wie möglich. Hat er nicht gesagt, alle Kreaturen? Jeder Mensch soll das Evangelium hören? Geht hin in alle Nationen, wie Mike gelesen hat. Wir werden das jetzt bald betrachten, Matthäus-Evangelium. Hat er nicht gesagt, geht hin und predigt das Evangelium an alle Kreaturen? An jeden Mensch? Doch. Und das ist aber eine Riesenaufgabe. Eine Riesenaufgabe. Es gibt ein Problem. Erstens ist das Problem, dass wir tun, was unsere kleine Geschichte uns sagte. Wir warten auf jemand anderes, diese Aufgabe zu erledigen. Viele Gemeindeglieder, viele Christen warten auf jemand anderes. Sie warten auf euch. Gemeindeleiter, das Evangelium zu verkündigen und Menschen, alle Nationen zum Jünger machen. Die warten auf euch. Die warten auf uns. Die warten auf so Evangelisten, die kommen und große Missionen oder große Zeltmissionen machen. Die warten auf diejenigen. Die warten auf Missionare, die schicken sie in alle Welt und sagen, ja, die werden das, diese Aufgabe für uns erledigen. Jeder wartet auf jemand anders. Die meisten von uns warten auf jemand anders. Und das ist das Problem. Jeder von uns muss sich daran beteiligen. Aber es ist ein Problem, weil Jesus sagte, die ganze Schöpfung, predigt das Evangelium an der ganzen Schöpfung. Und die Weltbevölkerung ist ein großes Problem für uns, weil er sagte, allen Menschen. Und wir haben erfahren, dass es hat bis diese Statistiken zusammenbringen, die sagen uns, dass bis 1850 hat es gedauert, bis die Weltbevölkerung eine Milliarde wurde. Und in 80 Jahren hat die Bevölkerung sich verdoppelt. Und in 30 Jahren ist noch eine Milliarde dazu, bis 1960. Und es gab in 1986 ein Bevölkerungswachstumskonferenz in New York. Und die haben da, wie ich gelesen habe, ich habe es in einer Zeitung davon gelesen, dass sie haben da so eine große Konferenz und viele Beziehungen und alles. Und die haben da so etwas, das zählt. Und das hat Geburte und Totenfälle zusammengerechnet. Und die haben nur geschätzt, dass zu der Zeit, im Sommer 1986, ist die Weltbevölkerung 5 Milliarden Menschen geworden. Das ist nur eine Schätzung natürlich, niemand weiß. Und sie sagten zu der Zeit, dass wenn dieser Trend oder dieser Bevölkerungswachstumstrend weiter so geht, wird bei der Jahrtausendewende, schon 5 Jahre vorbei jetzt, aber 6,5 Milliarden Menschen auf den Erden geben. Es war so ungefähr 6,3, hat es geheißen. Wie ist die Frage, wie kann man 6,5 Milliarden Menschen erreichen? Wie? Ja, wir werden es nie erledigen, wenn wir auf jemand anderes warten. Es wird nie erledigt durch verschiedene Methoden und Strategien. Wir haben alles Mögliche heutzutage. Neue kommen fast jedes Jahr, jeden Monat. Neue Ideen, wie man Gemeinde baut und wie man Menschen evangelisiert. Und viele Strategien. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich viel dadurch erledigen. Sehr viel Oberflächliches, leider. Und wir werden es auch nicht. Die jungen Leute sagen immer, ah ja, durch die Technik, was ist das da? Die Technik. Deutsche Sprache, schwere Sprache, die das. Ich hätte das viel einfacher machen können. Die Technik, durch die Technik werden wir. Und viele sagen, ja, wir haben heute ja Bücher und Schriften und Drucksachen und wir haben Tonbänder und wir haben CDs und DVDs und jetzt und wir haben Satelliten, Evangelium-Ausstrahlungen durch Fernsehen und alles Mögliche. Wir haben sogar diese wunderbare Website, sagt man das auf Deutsch? Website. Ha, wir werden dadurch die Welt erreichen. Nein. Habt ihr je diese Statistik gesehen, wie die Welt ausschauen würde, wenn man die ganze Weltbevölkerung auf mit einem Dorf von 100 Menschen vergleicht. Das ist interessant. Augen öffnen, oder? Ganz augenöffnend. Wenn man denkt, dass so viele von dieser Gruppe von 100, die ganze Weltbevölkerung darstellen, nicht lesen können. So viele können, ja, die haben überhaupt keinen Zugang zu einem Computer oder Internet. Und wir denken, ah, Internet wird die Antwort. Ja, das sind gute Werkzeuge, alle diese Sachen. Aber durch die Technik werden wir die Welt nie erreichen. Es gibt die was Evangeliumsrundfunk, gell? Das heißt auf Englisch Trans World Radio. Aber ich könnte euch davon erzählen von Volksstämmen, die überhaupt kein Radio haben, Rundfunk haben. Wir können nicht durch die Technik die Welt erreichen. Wir dienten über ein Jahr in Neuguinea. Und es ist mir eine Erfahrung gewesen, als ich im Büro da, wir haben einen Trainingskurs dort gehabt, zwischen zwei verschiedenen Stämme. Auf einer Seite unser Gelände war ein Stamm mit einer Sprache, auf der anderen Seite sprachen sie eine ganz andere Sprache. Das ist mir gewaltig. Und eines Tages war ich im Büro zufällig und eine Frau kam und es hat geheißen, dass ihr Bruder in die Stadt gegangen ist und hat dort eine Arbeitsstelle bekommen und er wollte seine Schwester anrufen. Er wusste, dass wir ein Telefon dort haben, mit Radiotelefon sogar. Und er wollte mit seiner Schwester reden, hat die Nummer aufgeschrieben von uns. Und er rief seine Schwester an, hat es aufgemacht mit jemand anders, wann er anrufen soll. Und ich bin im Büro, als die Frau ankam. Und das war für diese Frau das allererste Telefongespräch. Das ist mir so gewaltig gewesen. Ich habe gesagt, ja, jeder weiß, kennt, wie man ein Telefongespräch macht. Und sie wusste nicht, was damit zu tun. Das ist mir augenoffen gewesen. Wirklich, ganz augenoffen. Na, durch die Technik wird es nicht geschehen. Es gibt wirklich nur einen Weg. Und das ist, wenn wir alle, die sich Christen nennen, den letzten Befehl unseres Herrn zu unserem ganz persönlichen ersten Anliegen machen. Es klingt sehr gut im Englischen. His last command, or our first concern. His last command, our first concern. Das ist der einzige Weg, liebe Freunde. Der einzige Weg. Und dieser letzte Auftrag, den letzten Befehl unseres Herrn, der großen Auftrag, der große, sogenannte großen Auftrag, ich bin auf einer Heimatreise einmal, wir haben schon Gebetspartner und Gönner in Amerika, die uns unterstützen, unsere Arbeit seit 30 Jahren, über 30 Jahren unterstützen. Und bei einer Heimatreise bin ich nach Hause geflogen mit meiner Frau und Familie und ich tatte wie alle brave Missionare taten, ich habe von den Stellen gepredigt, von der Missionauftrag des Herrn gepredigt, ganz brav, jedes Mal und Menschen herausgefordert. Und einmal ist es mir aufgefallen, dass in Matthäus-Evangelium und Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium und Johannes-Evangelium, auch in der Postgeschichte, haben wir fünf Aussagen der großen Auftrags. Und jeder Auftrag, jede Aussage ist etwas anders. Nun, ich wusste das, aber es ist mir wirklich groß geworden, dass irgendetwas hier los ist. Warum haben wir fünf Aussagen von der großen Auftrag? Ja, wir sind dankbar, dass wir vier Evangelium haben, oder? Vier Blickpunkte auf den Dienst und auf dem Worte des Herrn Jesu. Aber jemand hat mir gesagt einmal, dass Gott uns nie einen Befehl gibt, ohne uns einen Plan zu geben, diesen Befehl zu erfüllen oder zu erledigen. Und ich glaube, es gibt hier verschiedene Aspekte des großen Auftrags. Ups. So. Ja, was ist denn das? Technik. Technik. Es wird nicht durch Technik geschehen. Jetzt. Das war geschehen. Ich glaube, wir haben hier vier Aspekte des großen Auftrags. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Markus-Evangelium. So, dass wir Zeit sparen und nicht alle vier Stellen hier aufschlagen müssen, habe ich das hier geschrieben. Das hilft mir auch. Ich glaube, hier Markus sagte, er sprach zu ihnen, Jesus, Markus schrieb, er berichtete von Worten Jesu. Er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Haben wir schon gelesen. Ich glaube, hier der Schwerpunkt ist, ah, danke, Mike. Frohe Weihnachten. Das ist gut. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Sehr gut. Ist das schon eingeschaltet?
Ja, schön. Jetzt gibt es Freiheit. Ich glaube, Markus, Schwerpunkt dieser Aussage ist wirklich die ganze Schöpfung. Und ich nenne das, klingt viel besser im Englischen, das ist das Wem der großen Auftrag. An wem sollen wir das Evangelium predigen? An der ganzen Schöpfung. Aber wenn wir in Lukas-Evangelium nachschlagen, sehen wir was anderes. Und wieso ist es anders? Ich glaube, der Heilige Geist gibt uns irgendwie etwas mehr Licht hier. Und es irgendwie ein Plan vorhanden ist. Lukas schrieb, und vielleicht sollen wir den Kontext schon, den Zusammenhang lesen hier. Lukas Evangelium, schlage das einmal auf. Weil einige dieser Stellen sind nur wegen der Grafik. Ich habe das so groß wie möglich gemacht für euch. Könnt ihr das alles lesen da hinten? Okay. Lukas Evangelium, das ist gleich nach Lukas, wo Lukas von der Begegnung der Herr mit den zwei Jüngern auf der Straße zu Emmaus. Lukas Evangelium 24. Okay. Und er sagte hier, da öffnete er, Vers 54 zuerst, das ist Zusammenhang, da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstanden werde, und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll, unter allen Völkern. Fanget an, in Jerusalem Zeugen davon zu sein. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Es ist etwas anderes. Warum? Wozu? Wozu ist es etwas anderes? Ich glaube hier, wo wir in Markus Evangelium einfach das Wem des großen Auftrags, hier haben wir das Was des großen Auftrags. Das ist kein gutes Deutsch, aber es, wie gesagt, es klingt viel besser im Englischen. Aber das Was, was sollen wir an alle Kreaturen predigen? Und das ist sehr altmodisch, oder? Ja. In seinem Namen Buße und Vergebung der Sünde gepredigt, das wird sehr altmodisch, leider, heutzutage. Und das soll gepredigt werden. Es wird immer härter, schwieriger, so zu predigen. Ich war jetzt gerade im vergangenen Samstag in der Stadt, der Großstadt von England, Hull, mit dem Open Air Mission, und dort Straßenpredigt gemacht. Ich habe nicht gepredigt. Andere Menschen von der Open Air Mission haben gepredigt, und es wird immer schwieriger, auf der Straße freie Versammlungen zu machen, so eine Botschaft zu bringen. Und wenn wir dann in der Apostelgeschichte, Lukas schrieb auch der Apostelgeschichte natürlich, und hier ist der große Auftrag etwas anders wieder etwas anders. Ihr werdet meine Zeugen, sehr bekannte Stellen. Das ist vielleicht das Problem, diese Stellen sind zu bekannt. Wie Mike ursprünglich gesagt hat, wir denken, ja, ich kenne das, ich weiß das, was das sagt. Und das ist mir so gewesen, für mich so gewesen. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun, Markus hat uns das Wem des großen Auftrags gegeben und Lukas sagt uns das Was. Das ist der Allerleichteste, oder? Wo? Das Wo? Wo sollen wir das Evangelium predigen an alle Kreaturen? Wo sollen wir Buße und Vergebung der Sünden predigen? An alle Kreaturen. Ist klar, oder? Man braucht doch schon hier ein Bild von einer immer weiter verbreitenden Kreise. Einfach die Geografie davon sehen. Und es gab ein Problem aber. Es gab ein Problem. 7 Kapitel später in der Apostelgeschichte, 7 Kapitel später ist Kapitel 1, Vers 8, das wir jetzt gerade vorher gelesen haben, ist noch nicht eingetreten. Wieso? Wieso? Ich denke eigentlich vielleicht, ich spekuliere nur, dass die meine kleine Geschichte noch nicht gelesen haben. Die warteten auf jemand anders. Deswegen sind sie nicht in alle Welt zu Judäa und Samaria gegangen. Sind sie nicht gegangen. Und der Herr hat etwas verursachen müssen oder erlauben müssen, diese große Verfolgung. Saulus aber willigte in der Tötung von Stephanus mit ein. Und an jenem Tage entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und pass auf jetzt, alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Ausgenommen der Apostel. Wieso? Wer hat dann eine Idee? Wir dürfen so frei sein. Ja. Wie bitte? Die sollten in Jerusalem weiterarbeiten? Ja, ich denke es auch so, dass sie sollten die Gemeinde, die Apostel waren bestimmt gebraucht und nötig in Jerusalem noch, sodass diese Gemeinde dort wirklich gefestigt wurde. Aber es ist interessant, dass alle außer die Apostel zerstreut worden sind. Und es gibt vielleicht andere Gründe dafür. Ich weiß nicht. Man spekuliert nur. Ja, das stimmt auch. Aber mir ist es groß geworden, dass interessanterweise, dass in Kapitel 8, Vers 4, das war 8, Vers 1, die alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen der Apostel. Und dann, wenn wir 4 Verse später schauen, Die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Überall, sagt es im Englischen. Der Herr hat es erlaubt, sodass die ganze Sache anfangen würde. Die haben eine schöne Gemeinschaft in Jerusalem gehabt, wahrscheinlich. Das ist sehr schön. Eine große Menge ist im Glauben gekommen. Petrus hat gepredigt. Wunderbar. Ich möchte da bleiben. Na, Jesus sagte, geht hin. Geht hin. Nachdem ihr die Kraft des Geistes bekommen habt. Die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort überall. Jeder hat sich daran beteiligt. Deswegen glaube ich, die Urgemeinde ist so groß gewachsen. Explosion. Urgemeinde. Weil jeder hat sich daran beteiligt. Jeder hat den letzten Auftrag zum ersten Anliegen, eigenen Anliegen angenommen. Nun kommen wir zum Matthäus-Evangelium. Und jetzt ist es etwas anderes wieder. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie und, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Mike hat uns das schon vorgelesen. So bekannt ist das, oder? Was aber wäre das? Was für ein Aspekt ist das? Markus sagte uns was? Das Wem des großen Auftrags? Lukas hat uns das was wir an alle Kreaturen predigen sollen. Lukas hat auch in der Apostelgeschichte uns die Geografie gegeben. Oder aufgeschrieben wenigstens, was der Herr Jesus gesagt hat. Matthäus schrieb hier die Worte des Herrn und sie sind etwas anders und ich glaube, hier haben wir die große Frage, wie Wie können wir 6,5 Milliarden Menschen erreichen? Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist eigentlich der Schlüssel. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ganz klar. Der große Auftrag, ein klarer Auftrag. Glaube ich schon. Darum geht hin und lehrt alle. Und wir wissen schon, ich bin kein griechischer Expert, aber kenne schon ein bisschen. Und man hat mir gesagt, ja, man sagt mir, dass das griechische Wort für lehret in Vers 19 etwas anderes ist als das griechische Wort für lehret in Vers 20. Viele von euch werden das schon wissen. Das Wort eigentlich, wie drückt man das auf Deutsch? Matheteo. Matheteo. Heißt eigentlich, wie es in der Elberfelder Übersetzung ist, Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Es ist ein Problem, in der englischen Bibel sagt es, geht hin und teach. Geht hin und teach, lehre, wie hier. Und Gott sei Dank, wir haben Übersetzungen, die treu sind und uns den Unterschied zeigen. Und wir müssen hingehen und machen Menschen zu Jüngern und taufen sie im Namen des Vaters. Und wenn wir wirklich das konsequent machen, was wird geschehen? Wirklich ganz konsequent. Eigentlich heißt es nicht nur gehe, sondern während ihr geht, irgendwo, wo du gehst, macht Menschen zu Jüngern. Wie? Das ist der Auftrag eigentlich. Und hier ist, wie der Auftrag erfüllt sein soll. Tauf sie im Namen des Vaters und lehrt sie. Lehrt sie was? Alles zu halten. Und wenn wir das jetzt ganz konsequent machen oder ganz seriös machen und das wirklich im Ernst nehmen, würden wir anfangen mit dem ABC des Evangeliums und alles Mögliche. Ich kenne schon einen Prediger, der in Amerika seinen ganzen Dienst von den Befehlen, er hat diesen Vers ganz ernst genommen und der ganzen Predigtdienst von dieser Prediger war einfach, er hat die 4 Evangelien ganz durchgestudiert und alle Befehle notiert und dann alle Zusammenhänge studiert und alle Parallelstellen zusammengetan und hat seinen ganzen Dienst Programm, Lehrprogramm in der Gemeinde darüber. Er hat es einfach ganz seriös. Und wenn wir das machen, wir würden eines Tages zum Z kommen. Und was ist das Letzte, das Jesus uns befohlen hat? Ganz einfach, oder? Was war sein letzter Befehl? Ja, wir wissen schon, oder? Geht hin und lehrt alles. Und was wird geschehen, wenn wir das jetzt tun? So einfach ist das. Das ist mir einfach aufgefallen einmal. Und ich habe es nie gesehen in Österreich. Einfach anderen Menschen das weitergeben, was ich in Jesus Christus habe. Und das wird immer weiter, wie sagt man das auf Deutsch, a continued cycle. Wie? Eine Kettenreaktion. Ganz guter Ausdruck. Eine Kettenreaktion. Und deswegen heißt das, jeder erreicht einen. Nicht nur erreichen, wie Mike gesagt hat, nicht nur Menschen erreichen, evangelisieren, sondern auch lehren, anleiten in der Jüngerschaft. Das ist, wo wir am meisten durchfallen. Menschen wirklich leiten, anleiten in der Jüngerschaft, so dass sie dann weitergehen können und anderen Menschen zu Jüngern machen können. Jeder erreicht einen, jeder lehrt einen, um selber auch wieder andere zu erreichen und zu lehren. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Das ist der einzige Weg, glaube ich. Morgen in der Früh werden wir das jetzt, vormittags werden wir das wieder näher anschauen, aber das ist der einzige Weg, 6,5 Milliarden Menschen zu erreichen. Vergesse die Technik und alle Methoden und Strategien. Jesus hat uns die Methode gegeben. Die Methode ist was? Menschen. Nicht Maschinen, nicht Technik, nicht Strategien, sondern Menschen. einfach Menschen zu Jünger machen. Und das Problem ist aber, unsere Gemeinden sind voll von Zuschauern. Die schauen nur zu, die hören die Predigten an. Sehr schöne Predigt. Das hat mich gesegnet heute Morgen, sagen die. Oder? Ja, das hat mich wirklich angesprochen. Die hören nur zu und beteiligen sich nicht daran. Ja, jeder muss sich daran beteiligen. Wir sind nicht alle Gemeindeleiter oder Evangelisten oder Missionare, aber alle von uns müssen Zeugen sein. Zeugen von was Jesus Christus, wen Jesus Christus ist und was er getan hat und was er tun will. Und einige kommen zu mir und wir werden das später dieses Wochenende anschauen. Die sagen hier, die sind für mich, ihr sollt das nicht lesen können. Ja? Das sind für mich. Aber einige sagen, ja, Tom, ja, ich bin einverstanden, aber ich habe keine Geistesgabe der Evangelisation. Ja, das ist interessant. Wir werden das näher anschauen. Gibt es sogar keine Geistesgabe der Evangelisation? Gibt es Evangelisten, oder? Epheserbrief, Kapitel 4, aber alle. Es gibt keine Gabe des Zeugensablegens, oder? Das ist ein Gebot, keine Gabe, das ist ein Gebot. Nun, haben wir noch etwas Zeit. Dynamik ist überall in der Heiligen Schrift. Das ist each one, reach one, each one, teach one, Dynamik. Und man sieht das in einer sehr bekannten Stelle hier, wo Paulus seinen letzten Brief hier, seine letzten Worte an Timotheus schrieb. Und er sagte ganz klar, und sehr bekannte Stelle ist es nicht, was du von mir, Timotheus, im Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, Timotheus, das vertraue an treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nur einen kleinen Vers. Und da sind vier geistliche Generationen. Paulus hat Timotheus zu Jünger gemacht. Er sollte andere treuen Menschen zu Jünger machen, sodass die treuen Menschen auch andere zum Jünger machen können. So soll es gehen. Und das Wort hier, anvertrauen, ist es eigentlich anbefehlen, überlassen, etwas von großem Wert. Hat so einen kommerziellen Sinn hier. Und wir haben das vom allergrößten Wert, das Evangelium Jesus Christus. Wir haben das. Wir sollen es anderen Menschen überlassen, anbefehlen, sodass sie dann noch anderen sagen können. Und wir sehen das. Das ist nicht von mir, das ist von einem Bruder namens Waylon Moore. Und ein Baptist in Florida, und er hat ein Buch, wie heißt das Buch? Ist mir ausgefallen. Aber er hat diese Skizze, ein paar Skizzen hier, die ich euch zeigen möchte, die mir ganz groß geworden sind. Wir wissen nicht, was die 12 Jünger getan hatten. Wir wissen gar nicht. Wir wissen schon etwas, Kleinigkeiten von der Schrift, von dem Evangelium. Aber wir wissen schon, dass der Apostel Johannes, er hat den Gaius zum Glauben wahrscheinlich geführt. Wir sehen das in seinem Brief. Johannes schrieb nicht nur das Evangelium natürlich, sondern die drei Briefe und auch die Offenbarung. Und wir erkennen von dem, dass der Gaius wahrscheinlich ein Sohn des Glaubens war von Johannes. Johannes hat ihn zum Jünger gemacht wahrscheinlich. Und wir sehen schon eine Kleinigkeit da, keine Kleinigkeit, aber etwas sehr beeindruckend, als Andreas in Johannes Kapitel 1 den Petrus und brachte ihn zu Jesus. Gell? So soll es geschehen. Wir wissen auch schon, dass Johannes von der Kirchengeschichte ein Mann namens Polycarp zum Jünger gemacht hat, der dann nachher, wie sagt man das auf Deutsch, Irenäus, sagen wir auf Englisch, Irenäus zum Jünger gemacht hat, so Kirchenväter sind die. Und wir wissen schon, wie Barnabas Johannes Markus beeinflusst hat und auch ganz besonders Paulus, Sohn des Trostes, sagt man, Sohn des Trostes, Barnabas. Und Beispiel der Ermahnung. Und er hat einen großen Einfluss über Paulus. Und wenn man den Dienst des Paulus etwas anschaut, wie wir sehen, dass er einen sehr großen Einfluss hat auf jemanden, dieses Ehepaar, Prisca sagt man, und Aquila. Und die waren, wie wir sagen im Englischen, natural counterparts. Ha, übersetze das, da, junge Leute. Natural counterparts, wie heißt das auf Deutsch? Die haben den gleichen Beruf und haben ähnliche oder common interests. Das ist eine Aufgabe. Hein? Natural counterparts. Haben die gleichen Adressen. Adresse. Oh, Interessen. Das wusste ich nicht. Mir neues Licht. Und Prisca und Aquila haben schon wirklich einen großen Einfluss auf Apollos, der in der Gemeinde von Korinth sehr großen Einfluss hat und besonders auf den Juden. Und Titus. Paulus hat den Titus auch zum Jünger gemacht. Schlage einmal Titus' Brief auf. Der kleine Titus' Brief. Er gab Titus eine Aufgabe. Gell? Was war diese Aufgabe? Titus, geht nach Kreta und mache was? Ah, Ältestein, wo findet man das? Ich glaube nicht. Zeig mir das, was für ein Vers. Kapitel 1, Vers 5, in diesem kleinen Brief hier. Er sagte ihm, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, Titus, damit du das Versäumte nachhole, es gab etwas anderes zu erledigen, und in jeder Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir befohlen habe. Das Problem ist, dass heutzutage Älteste werden eingesetzt, nicht so schwierig, nicht so häufig in Deutschland vielleicht, unter eure Gemeinden, aber in Amerika sehr häufig. Älteste werden eingesetzt, ohne dass sie zu Jünger gemacht werden. Und diese Älteste haben schon ein Amt, ein Dienst, aber die sind nicht vorbereitet, anderen Menschen in der Gemeinde zu Jünger zu machen. Wie viele von euren Ältesten machen ganz konsequent anderen Menschen zu Jüngern? Wie viele in eurer Gemeinde? Ich muss leider sagen, in den Gemeinden, wo ich tätig bin, seit Jahren, ist es leider, kommt es nicht so häufig vor. Älteste. Silus, die sangen nicht nur zusammen im Gefängnis dort, im tiefen Gefängnis. Ich glaube, Paulus hat Silus auch zu Jünger gemacht. Und natürlich, wie wir gelesen haben, Timotheus, der wirklich einen großen Dienst hatte und Jünger gemacht hat in der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus hat auch gereist, ist auch gereist mit Lukas. Und mir ist etwas ganz groß geworden, besonders nach diesem Thema, als ich plötzlich einmal ganz neu und frisch gesehen habe, an wen das Lukas-Evangelium geschrieben worden ist. Schlag einmal Lukas-Evangelium auf, schnell. Wir wissen das, oder? Ja. Das ist mir nicht bekannt einmal. Ich habe es schon, doch schon, ich habe es gelesen, aber es ist mir nicht. Die Wichtigkeit ist mir nicht aufgefallen. Mir ist es ganz groß geworden. Würde jemand aufstehen und das uns für uns vorlesen, ganz laut, Verse 1 bis 4. Ich möchte, dass ihr nicht einschläft.
Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist.
Interessant. An wen? An wen? An wem ist das Evangelium geschrieben? An wem? Wen? An wen ist das Lukas-Evangelium geschrieben? Theophilus, ein Mann, oder? Ja, stell dir einfach mal vor, das ist ein großes Evangelium, oder? Der längste von allen Evangelium. Sehr wichtiges Buch des Neuen Testamentes, oder? Es ist an einen Mann geschrieben. Ich würde sogar sagen, behaupten, es ist each one, teach one Stoff. Und Lukas schrieb auch ein anderes Buch, Apostelgeschichte, oder? Wie? An wen hat er das geschrieben? Ah, da steht es wieder. Theophilus. Zwei wichtige Bücher des Neuen Testamentes. Lange Bücher. Sehr viel Stoff. Sehr viele wichtige Geschichten und Lehre sind Stoff für das Jüngermachen gewesen. Und wir haben das in unserer Bibel. Das ist mir ganz groß geworden und Beweis für mich genug, dass es das 1:1 Arbeit sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist. Ein großer Teil unseres Neuen Testamentes ist daraus entstanden. Und den Rest des Neuen Testamentes, den Rest, oder viel von den Rest des Neuen Testamentes, ist aus was für einer Form von Literatur geschrieben? In welchem Form? Briefe, der allerpersönlichste Form vom Schreiben, oder? Der allerpersönlichste, Briefe. Briefe an Gemeinden, aber Briefe an wen? Individuen, sagt man, Individuen? Einzelnen. Briefe an Einzelnen. Briefe. Und wir kommen hier zurück. Als ich diesen gleichen Vorträgen westlich von London vor 3-4 Jahren gehalten habe, ist ein Leiter der Gemeinde zu mir gleich nach dieser Stunde gekommen, ganz begeistert, ganz aufgeregt, sagte, ja, das ist interessant, Briefe schreiben, Jünger machen durch Briefe und Jüngerschaft durch per Post. So viel von uns im Neuen Testament ist Jüngerschaft per Post. Und er hat mir gesagt, habt ihr je von John Stott gehört? Wie viele von euch haben von John Stott gehört, der berühmte Anglikaner? Ja, genau, so viele. Und John Stott, er lebt noch, hat viele, viele Bücher geschrieben, der allerbekannteste Basic Christianity. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt worden ist, ich weiß nicht. Ich unterstütze nicht, oder ich... I don't subscribe to all his teaching, natürlich. Ich folge nicht allen seinen Lehren, seine Lehre, aber der Mann hat mir ein Blatt, dieses Blatt sogar, eine Fotokopie von seinem Biografie, von diesem Buch hier, gebracht, nach der Mittagspause da. Und er sagte mir, wisst ihr, wie John Stott zum Glauben gekommen ist? Jeder in England kennt John Stott, gell? Grob berühmte Anglikaner und evangelikal eigentlich, aber in letzter Zeit ist es katastrophal, was er lehrt und über der Sterblichkeit, oder wie sagt man? Wie heißt das? He believes in the... I don't know what he's in English now. es gibt ein Ausdruck dafür im Englischen. Ja, yeah, eternal damnation. Ja. Ja, genau, das ist es. Aber ich denke, das ist nur, was er sehr alt wird. Aber diese Probleme zur Seite legen. Hauptsache ist, wie er zum Glauben gekommen ist. Und er hat mir dieses Blatt gegeben und es ist ganz interessant. Jeder kennt John Stott, aber niemand. Niemand kennt den Eric Nash, der ihn zum Glauben geführt hat. Und der ihn zum Jünger gemacht hat. Er ist ein Schularbeiter, er arbeitet in der Schule. Es gibt diese Mission da in England. Sehr oberflächlich ist ihre Arbeit manchmal, aber Scripture Union, hier und dort ist es sehr gut, aber meistens finde ich das weniger gut. Aber das ist schon in 1983, 38, ja, 38. Und der Eric Nash hat John Stott in seinem 16. Jahr zum Glauben geführt, als er auf der Schule war. Und John hat kurz danach eine Schule, das entfernt war, und ein College oder eine Universität besucht und war nicht mehr dabei. Und Eric hat ihn nicht wirklich weiter anleiten persönlich anleiten können. Und wisst ihr, was er getan hat, laut diesem Artikel hier? Eric hat John Briefe geschrieben. Briefe geschrieben. Es ist erstaunlich. Er hat Briefe geschrieben, nicht einmal ein Jahr, einmal in der Woche, nicht einmal zwei Jahre, einmal in der Woche, sondern für fünf Jahre hat er der junge John, Briefe geschrieben und ihm dadurch zum Jünger gemacht. Das ist treu, oder? Briefe schreiben, nicht leicht, oder? Eine schwere Aufgabe. Und Eric hat kein E-Mail gehabt. Aber während fünf Jahren hat er Briefe geschrieben und der Artikel, ihr könnt schon das lesen, wenn ihr möchtet, er hat gesagt, er hat ihm über alle praktischen Dinge angeleitet und alles Mögliche über lehrmäßige Sachen von der Versöhnung und alles Mögliche. Und hat ihm ganz guten Rat gegeben, wie er Zeugnis ablegen kann. Und fünf Jahre, einmal in der Woche, einen Brief geschrieben. Jüngerschaft durch per Post. Das ist mir ein großes Beispiel. Ich finde es schwierig genug, wenn ich ein Mensch da bei mir ist. Nicht zu sagen, per Post. Briefe schreiben, die waren ganz dicke Briefe, sagt er. Er wollte das nicht manchmal die Briefe nicht aufmachen. Weil es ist so schwer, eine Lehre war. Und man hat ihm Nickname gegeben, wie heißt das? Spitznamen gegeben. Er hat Eric einen Spitznamen statt Nash, Bash. Bash. Ja, er hat ihn geschlagen mit seinen Worten, seinen Briefen. Ja, jetzt gehen wir hier kurz zurück. Apostelgeschichte, schnell hier, wir müssen uns beeilen. Apostelgeschichte, Kapitel 20, wir waren schon bei Apostelgeschichte 1. Hier sehen wir wieder etwas, ganz, ganz schnell. Hier sehen wir, wie Paulus auf der zweiten Missionsreise war, unterwegs. Und es sagt hier, Kapitel 20, okay, nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, ließ Paulus die Jünger zu, sich kommen und ermahnte sie. Dann nahm er Abschied von ihnen und zog aus, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Bezirke durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte das selbst drei Monate zu. Zubrachte, okay. Und, deutsche Sprache, furchtbar. Deswegen habe ich meine stille Zeit nicht im Deutschen. Okay. Immer noch im Englischen. Und da ihm die Juden nach Syrien abfahren wollte, nachstellten, entschloss er sich, über Mazionen zurückzukehren. Hatte etwas noch zu erledigen dort. Es begleitete ihn, pass auf jetzt, aber bis nach Asien, Sopater, und hilf mir. Das ist anders als im Englischen. Aristarchus oder Aspirie? Sopater aus Berea. Ach, kommt es noch nach. Aristarchus und Secundus aus Thessaloniker. Und der Gaius aus Derbe. Und Timotheus aus Ephesus. Und Tychicus und Trophimus aus Asien. Wir nennen unsere Kinder, unsere Enkelkinder, nicht nach diesen Menschen. Aber was meint ihr? Dass diese Männer auf dieser zweiten Missionsreise, was meint ihr, dass Paulus mit ihnen gemacht hat? Werden sie nur Picknicks gemacht, oder? Was meint ihr? Hat diesen Menschen wahrscheinlich zum Jünger gemacht und dann ermahnt wieder zurück nach Derbe, Ephesus? Was heißt das jetzt? Technik. Und wieder nach Asien hinzugehen, jetzt ist es ausgefallen. Wieder andere Menschen zu Jünger zu machen. Wir haben Notizen hier, kein Problem. Nun, so war es in der Urgemeinde. So war es. Die haben einfach diese 1-zu-1-Arbeit und das Jüngermachen war das Normale. Und hier ist es. Ah, jetzt sind wir zurück. Tut mir leid, diese technischen Sachen. Ist mir wirklich ein Hilfsmittel. Folglich war das 1-zu-1 Evangelisieren und Jüngermachen eindeutig das normale Muster oder Vorgehen in den ersten Gemeinden. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, lasst uns einen Blick darauf werfen, wie die Gemeinde heute aussieht. Hier sind die Ergebnisse einer Umfrage unter bekennende Christen in den USA. Und diese Statistik und diese Information ist doch schon etwas alt, aber ist immer noch aktuell. Deswegen gebrauche ich jetzt das immer noch. Bei dieser Umfrage, Sie sind bekennende Christen, nicht nur Namenschristen, wie ich war, sondern bekennende Christen. Und diese Umfrage hat etwas aufgedeckt. Und es ist ganz traurig, was aufgedeckt worden ist, was zu erfahren war. 20% von den Befragten sagten, zugeben müsste, dass sie nie beten. Ja, die hören zu und beten mit, aus der Gemeindeleiter oder Prediger beten in der Gemeinde, aber die haben kein persönliches Gebetsleben. 25% lesen nie die Bibel. Lesen nie in der Bibel. Die lesen schon mit, wenn es vorgelesen ist in der Gemeinde, aber die haben nie eine stille Zeit. 25% von Christen. 30% gehen nie zu einer Gemeinde. Die kamen zum Glauben durch eine Evangelisation oder durch eine Bibelstunde an der Arbeit oder irgendwas, aber schließen sich nie an einer Gemeinde. 30%, das ist 1 von 3. 40% geben nie etwas, spenden nie etwas. 50% gehen nie zur Bibelstunde, wo sie wirklich weiter angeleitet werden könnten. 6% besuchen nie Abendgottesdienste, wie in Amerika häufig ist, wo sie mehr lernen könnten, mehr Unterweisung bekommen könnten. 70% geben nie etwas für die Mission, traurige Nachricht für Missionare. 80% besuchen nie Gebetstreffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in eurer Gemeinde ist. Deswegen ist das so aktuell. Aber die letzten drei Informationen hier sind am allertraurigsten. 90% haben zugeben müssen, dass sie keine Familienandacht haben. Die machen nicht Jungen bis zum Ende der Welt. Die machen nicht Jungen unter dem eigenen Dach von den eigenen Kindern. Das ist traurig. Da müssen wir anfangen. 95% haben gesagt, sie haben nie jemand anders zum Glauben geführt. Niemand. Aber am allertraurigsten ist das. Im Lichte von dem heutigen Vortrag und von dem großen Auftrag des Herrn, 99% haben zugeben müssen, dass sie machen nie jemanden zum Jünger. Sie setzen nie zusammen, 1:1, über den Esstisch oder im Wohnzimmer oder nie in der Gemeinde oder irgendwo beim Mittagessen irgendwo oder an der Arbeit. Sie setzen nie zusammen unter 4 Augen, 1:1 und geben, was sie in Christus haben, an einen anderen Menschen weiter. Die leiten nie jemanden an. 99%. Das heißt, dass bei 95-99% der Christen das Evangelium ist eine Sackgasse. Deswegen haben wir eine Konferenz dieses Wochenende über Jüngerschaft im Gemeindebau. Deswegen ist es nötig. 95-99% geben es nie weiter. Das ist eine traurige Sache. Das letzte Bild. Seid ihr nicht dankbar? Liebe Freunde, es ist nicht der große Vorschlag, oder? Nein. Es ist der große Auftrag. Es ist nicht eine Wahlmöglichkeit, sondern ein Befehl. Und wir müssen eines Tages, alle von uns und jeder Christ, müssen eines Tages vor dem Herrn stehen und einfach Verantwortung ablegen, was wir getan haben im Lichte des großen Auftrags. Haben wir diesen einfachen, klaren Auftrag erfüllt in unserem eigenen Dienst?